Herzlich willkommen bei Mama bleibt, dem Podcast für jung verwitwete Eltern. Wir sind Caro und Melina und wir sprechen hier über die Zeit nach dem Tod des Partners, über die Herausforderungen mit Bürokratie und Paragraphen, über den Alltag mit Kindern und Trauer und darüber, was es bedeutet, Schritt für Schritt neu zu beginnen.
Dieser Podcast richtet sich an verwitwete Eltern mit Kindern und an alle, die ihnen nahestehen und sie unterstützen möchten. Ihr seid nicht alleine. Schön, dass ihr uns begleitet. Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder dabei seid bei Mama bleibt. Wir sind Caro und Melina und wir nehmen euch hier mit durch unseren Alltag als alleinerziehende Witwen. In der letzten Folge haben wir darüber gesprochen, wie wir es unseren Kindern gesagt haben, dass Papa nicht mehr wiederkommt und wie wir mit der Kindertrauer umgegangen sind. In der heutigen Folge sprechen wir über eine weitere sehr schwere Aufgabe, die man als Angehörige hat, nämlich anderen Menschen zu sagen, dass jemand todkrank ist oder gestorben ist. Wer erfährt was, wann und wie? Wir teilen unsere Erfahrungen aus der Sicht, wenn man ein Ende absehen konnte und wenn der Tod plötzlich kam. Das wird wieder sehr emotional. Aber bevor wir ins Thema reingehen, wie geht's dir, Caro? Wie war deine Woche?
Wie war meine Woche? Ich möchte nicht sagen, dass wir wieder gesund sind. Ich muss auf Holz klopfen hier. Toi, toi, toi. Das habe ich letzte Woche nämlich auch schon gesagt, dass es uns wieder gut geht. Und prompt war das Kind am nächsten Tag direkt wieder krank. Wir waren 2 Tage, also sie war ja vorher 1,5 Wochen krank. Dann war sie 2 Tage in der Kita und dann fing schon wieder an und hatte sie wieder die halbe Woche zu Hause. Das hat wieder meinen ganzen Wochenplan zerschossen und ich hoffe, toi, 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 heute ist sie auf einem Ausflug mit der Kita und ihr geht's auch wieder gut. Ich hoffe, das bleibt jetzt endlich auch so. Ansonsten war meine Woche aber trotz krankem Kind zu Hause eigentlich relativ, ja, entspannt. Wir haben uns auch einiges vorgenommen. Mir fällt es immer noch so, ich weiß nicht, wie das bei dir ist, aber bei mir ist das, seitdem mein Mann nicht mehr da ist, fallen mir die Wochenenden unheimlich schwer. Also bei mir ist es so, ich brauche meine Routine im Alltag, A, damit ich sowieso funktionieren kann und B, auch damit so alles am Laufen bleibt. Und am Wochenende merke ich total, wie ich so aus der Rolle falle. Auch wenn die Kleine zu Hause ist in der Woche, ist es so, dann stehen wir spät auf, dann geht der Hund spät Gassi, dann frühstücken wir irgendwie um 12 oder so und dann läuft der Fernseher und wir daddeln hier rum. Da ist so gar keine Routine drin, was wir sonst so in der Woche haben. Mhm. Da gibt es dann Mittagessen um 16 Uhr gefühlt. Und an den Wochenenden ist das tatsächlich noch schlimmer. Und es ist ja auch so an den Wochenenden, das ist so Familienzeit. Man unternimmt irgendwie alle was zusammen, weil Mama und Papa sind zu Hause, müssen in der Regel nicht arbeiten. Natürlich auch andere Fälle, wo es natürlich dann anders ist. Aber so war es bei uns früher, als mein Mann noch da war. Und ich merke immer noch, auch 2 Jahre später, fällt mir der Umgang mit den Wochenenden ganz schwer. Und wir haben uns jetzt dieses Wochenende, also letztes Wochenende, einiges vorgenommen und waren ein bisschen unterwegs und bei der Familie, also bei meinen Eltern. Und das war ganz schön, aber das schlaucht auch immer unheimlich. Also ich bin danach immer total kaputt und brauche dann erstmal wieder so einen Tag Auszeit, was doch dann alles emotional auch sehr, sehr viel ist. Und deswegen bin ich froh, dass es jetzt hoffentlich langsam wieder alles seinen Gang geht und die Routinen wieder einkehren. Ich habe auch gerade keine Therapie, weil erst war die Kleine krank, dann war die Therapeutin krank, jetzt ist die Therapeutin im Urlaub, dann noch bin ich im Urlaub. Das heißt, ich habe jetzt 5 Wochen keine Therapie und da merke ich auch immer erst, wie doll ich das tatsächlich noch brauche, meine wöchentliche Sitzung dahin zu gehen und drüber zu sprechen. Und wenn das jetzt auch so wegfällt, das ist ja auch nochmal so ein Anker in der Woche, so ein fester Termin, so meine Me-Time auch, das hört sich immer so blöd an, aber ja, tatsächlich ist das meine Me-Time, also die Zeit nehme ich mir dann auch an dem Tag und freue mich dann auch immer auf die Stunden, die wir da haben oder die 50 Minuten sind das ja und nehme auch im Nachgang noch Zeit für mich. Das ist auch, finde ich, ganz, ganz wichtig und das plane ich immer so fest ein, aber das fällt natürlich jetzt weg und dann ist es bei mir so, dann nehme ich mir die Zeit, die sonst eigentlich Therapiezeit wäre, nicht für mich, sondern dann knall ich die voll mit Arbeit oder Haushalt oder so Sachen, die sonst so liegen bleiben, weil ich denke, ach nee, ich habe ja jetzt Zeit, ich kann ja jetzt nicht rumsetzen und nichts tun, dann, keine Ahnung, räume ich immer zu Hause auf oder mache dies oder das. Eigentlich könnte ich mich auch hinsetzen, die 50 Minuten einfach lesen und die Zeit nutzen auch für mich, aber das funktioniert nicht so ganz. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist, aber bei mir, ich habe den Weg da noch nicht so richtig gefunden.
Ich zwinge mich dann tatsächlich dazu, ich trage das dann als Termin ein. Also bei mir steht da tatsächlich drin, lesen.
Ja, mache ich auch, aber den lösche ich wieder raus.
Ah ja, so.
Das ist aber auch ein Tipp von meiner Therapeutin, in den Kalender eintrage, weil ich bin dann so, dann kommt noch irgendwie ein Job rein, was ich machen kann oder irgendwie, ich hatte dann noch einen Call dann auch irgendwie, der reinkommt, ich so, oh ja, dann streiche ich das durch, nee, dann mache ich lieber Arbeit, aber das ist jetzt wichtiger. Dieses Priorisieren kann ich nicht so gut.
Ich mache den tatsächlich nur einmal die Woche und da halte ich mich dann dran. Ich hatte es mal früher, vor ein paar Monaten noch, jeden Tag drin, weil ich soll ja jeden Tag lesen, beziehungsweise ich wollte dann jeden Tag lesen. Das hat auch nicht funktioniert. Ich glaube, wenn was zu oft kommt, also ich übersehe das dann. Ich hatte das auch eine Weile mal drinstehen, dass ich nicht vergesse, wie meine Abendroutine ist mit den Kindern und meine Morgenroutine. Das klingt jetzt vielleicht für viele ein bisschen doof, aber ich habe mich daran so ein bisschen festgehangelt, dass ich wirklich um 18 Uhr damit schon starte und was ich als erstes mache. Weil manchmal mache ich es dann so aus dem Impuls raus, denke mir, ach komm, dann lass sie doch erst Fernsehen und dann ziehen sie sich später den Schlafanzug an. Was soll, ist doch egal. Nee, ist nicht. Wenn ich es dann andersrum mache, dann geht es total schief, weil es ist am Ende, pädagogisch wertvoll oder nicht, es ist am Ende das Druckmittel. Wenn sie sich nicht fertig machen, das geht von ihrer Fernsehzeit dann weg. Lange Rede, kurzer Sinn. Wenn das jeden Tag drin steht, Abendroutine, das ist wie, als ob es nicht mehr existiert. Aber wenn dienstags drin steht, lesen, witzigerweise halte ich mich dann da dran, aber ich habe mir jetzt auch angewöhnt, das Buch, irgendjemand hat das in einem Podcast gesagt, die nimmt jetzt das Buch immer überall mit hin, beim Arzt oder öffentliche Verkehrsmittel oder was auch immer, dann statt dem Impuls zu folgen, das Handy zu zücken und zu scrollen, nimmt sie das Buch raus und somit liest die unfassbar viel. Und das habe ich jetzt versucht, es läuft ganz gut, dass ich komme mit dem, ich habe so 2 Bücher gerade im Monat, ich finde das schon gut.
Oder, das ist gut. Ich kaufe immer nur neue Bücher und schaffe es nicht zu lesen. Ich habe mir auch gerade wieder ein neues Buch gekauft. Aber ich fange dann auch immer an und dann nehme ich mir vor, ach, wenigstens, keine Ahnung, so ein paar Kapitel am Tag. Das ziehe ich dann auch in der Anfangszeit durch und irgendwann schläft das dann so ein. Ich weiß gar nicht, wie viele Bücher ich jetzt mittlerweile schon angefangen habe zu lesen und irgendwie komme ich nicht weiter, aber ich kaufe dann neues. Aber das mit diesem Impuls lesen statt Impuls scrollen ist eine richtig gute Idee. Ich glaube, das probiere ich auch mal aus, weil ich ja nun mal oft auch mit der Bahn fahre, unterwegs bin oder so. Und da hat man ja eigentlich die Zeit und eigentlich hängt man doch wirklich immer nur am Handy.
Ja. Da hast du 2 Fliegen mit einer Klappe, weil zum einen liest du mehr und zum anderen reduzierst du auch deine Screentime, was ja wiederum, so habe ich gehört, besonders für ADHS-Kandidaten, sehr wichtig ist, die Screentime wohl nach unten zu schrauben, also für alle wichtig.
Ja, das stimmt.
Ansonsten zu den Wochenenden kurz noch vorher, also mir geht es da genauso. Ich finde die Wochenenden tatsächlich das Anstrengendste oder auch wenn Ferien kommen, denke ich mir oft, was mache ich da? Und oft knalle ich mir die dann voll, dass zumindest, ich sage jetzt mal, ein Termin am Tag drin steht. Das muss nicht mal der ganze Samstag voll sein, aber wenn ich weiß zum Beispiel, dass wir am Nachmittag ein Playdate haben oder zu meinen Eltern fahren, also irgendwas machen, egal was, dann bin ich eher noch in der Motivation, morgens die Kinder auch zu bewegen, sich nach dem Frühstück relativ zeitnah anzuziehen. Ich will da nicht so super streng sein, weil ich mir denke, die haben auch Wochenende, sollen es mal entspannter angehen, aber das ist so ein ganz schmaler Grat. Wenn ich es zu entspannt angehe, dann kommen wir plötzlich in so ein, ach, ist ja egal. Dann geht der Hund doch nicht raus oder es wird dann schon wieder fast wieder dunkel, dass man dann, Gott, ich muss mit dem Hund noch raus. Also so ein Termin am Tag bringt mich schon dazu, auch irgendwie selber nicht in diese Falle zu tappen, irgendwie gar nichts zu machen, weil dann nerven sie mich richtig. Weil wenn ich 2 kleine wilde Jungs nicht am Morgen schon bewege, wie auch immer, wir haben ja auch ein Trampolin im Garten, weil anders würde das gar nicht gehen. Sie streiten dann miteinander, dann ist nur ein Kampf, das macht mich dann total wahnsinnig, weil ich dann wieder das Gefühl habe, ich bin komplett überfordert mit der Situation. Das wäre fatal. Manchmal passiert es aber trotzdem.
Ja, ich glaube, das ist ja auch okay. Ne? Es darf ja auch Ausnahmen geben. Bei mir ist es nur, ne, ich habe nur ein Kind, ein Mädchen. Und das ist halt so, das, wir machen dann halt so Mädchensachen, ne? Nägel lackieren. Ist dann natürlich was anderes, als jetzt mit 2 Jungs, die dann so wild sind und da dann ja alles so rauslassen müssen. Das stelle ich mir dann auch natürlich anders vor als jetzt bei uns. Wobei, ihr habt ja auch einen Hund, wir ja auch. Das heißt, man muss ja auch rausgehen. Da muss ich halt angezogen werden. Man braucht schon seine Routine. Ich versuche auch immer dran festzuhalten, aber läuft mal so.
Genau, das ist es halt. In der Theorie habe ich mein A-Date-A-Day-Ding, dass ich wirklich sage, irgendwie muss jeden Tag, damit ich irgendwie die Motivation habe, damit die Kids beschäftigt sind. Aber in der Praxis weiß man ja selber, da schnupft einer oder das Playdate sagt dir ab, weil irgendwie was ist. Jetzt beginnt eh die Zeit, wo jetzt wieder mehr Absagen passieren wegen verschnupften Nasen. Aber wenn ich das nicht mache, wenn ich dann in der Früh in Anführungszeichen schon versage, das bereue ich den kompletten Tag. Also ich muss morgens schon irgendwas machen. Meistens jage ich sie raus und sage, wir gehen mit dem Hund, da dürfen sie ihre Räder mitnehmen. Und dann sind sie zumindest schon mal 1-2 Stunden an der frischen Luft, alle 3, wohlgemerkt.
1-2 Stunden? Geht ihr mit dem Hund Gassi?
Ja, das, also ja. Die fordert also das ein. Diesen halber, also ich weiß nicht genau, was drin ist, eine Promenadenmischung, die ist ja aus dem Tierschutz. Da ist auf jeden Fall ein Jagdhund mit drin.
Okay.
Diesen Jagdgelüste geht sie nicht mehr nach. Sie ist ja jetzt der gemütliche 9, aber unter 1,5 Stunden war nix. Jetzt inzwischen freut die sich auch über eine halbe Stunde oder so. Aber wenn ich mit den Kids diesen Aufwand betreibe, mit Jacken, jetzt im Herbst jetzt so Jacken an, Fahrräder packen, Fahrräder in die Autos zum Wald fahren, also wir haben hier so einen Stadtwald, nenne ich es jetzt mal, und dann fahren wir da diese paar Minuten schnell hin und dann flitzen die mit ihren Rädern, die kennen die Route schon und der Hund flitzt hinterher und dann sind nach 2 Stunden alle glücklich. Ich bin natürlich am Ende, aber habe dafür 3 müde und glückliche Lebewesen zu Hause, was mir wiederum Zeit verschafft, weil sie dann zu Hause entspannter sind und ich tatsächlich ein bisschen was machen kann. Sonst habe ich hier wirklich den Horror auf Erden.
Das kann ich mir vorstellen.
Ist ja klar, viel Energie und dann geht man dann irgendwann aufeinander los. So sind die 2. Viel Energie und nah beieinander vom Alter. Cannot recommend. Also can recommend only with a lot of nerves. So. Ja.
Wie war denn deine Woche?
Also es ist okay, ich habe gerade so Alltagsstruggles. Ich merke, dass ich an meine Grenzen komme. Bei Themen, die mein Mann gemacht hat, das klingt jetzt total klischeehaft, aber alles, was so Thema Finanzen und Zahlen, da steigt mein Hirn komplett aus. Ich versuche ja immer wieder, mich drauf zu fokussieren, aber es funktioniert nicht. Steuerkram steht jetzt dann an. Dann steht der TÜV an vom Auto, weißt du, so Kleinkram. Ich muss TÜV, das muss ich machen. Ich weiß aber genau, ich muss eine bestimmte ein, zwei Sachen reparieren lassen, sonst besteht er den TÜV nicht. Das schiebe ich schon ewig her. Dann gibt der Wagen jetzt auch so langsam den Geist auf an so Kleinigkeiten. Es fällt immer wieder so Funktionen aus. Zum Beispiel neulich fällt der Beeper aus zum rückwärts einparken. Und dieses Auto haben wir seit 2017. Das heißt, seit 8 Jahren bin ich gewohnt, dass es dann nun mal piept. Und dann hat es nicht gepiept. Und dann habe ich halt die eigene hier, meine eigene Papiertonne angerumst.
Das geht ja noch.
Mit dem Ergebnis, die Papiertonne ist ganz. Und bei mir ist hinten das Licht kaputt jetzt.
Oh nein.
Ja. Und jetzt muss ich das halt auch. Und jetzt denke ich mir die ganze Zeit, oh Gott, wenn die Polizei mich jetzt irgendwie auffällt und dann sehen die das und dann prüfen die gleich mal einen TÜV und sagen, ja, das ist aber auch nächste Monat fällig und so. Ja, ich bin da immer gleich so paranoid und denke mir, um Gottes Willen.
Ich meine, man hat 2 Monate, hat man so quasi so Gnadenfrist, darf man denn noch ein bisschen drüber oder so? Bei solchen Themen bin ich tatsächlich raus, weil das macht alles mein Papa, der ist Kfz-Meister, der hat eine Firma und eine Werkstatt. Da gebe ich immer alles ab. Also Papa, mach mal hier, keine Ahnung, ich brauche irgendwelche Reifen, hier mach mal, ja. Auto muss gewaschen werden. Sonst hat das, sowas hat mein Mann sonst auch immer gemacht. Ich bin ja früher auch nie Auto gefahren. Also.
Du fährst ja im Alltag auch nicht wirklich, oder?
So im Alltag brauche ich es gar nicht, Großstadt halt, und da fahren wir mit den Öffis. Aber sonst so zu meiner Familie, ne? Weil die wohnen weiter draußen, die wohnen jetzt nicht hier in der Großstadt. Da brauche ich ein Auto, deswegen habe ich mir auch nach dem Tod von meinem Mann wieder ein Auto geholt. Wir hatten vorher so eine Familienkutsche, so ein SUV. Also muss ich ganz ehrlich sagen, damit hätte ich mich jetzt nicht getraut, alleine zu fahren. Und das war halt finanziell auch gar nicht drin, ne? Also wir hatten einen Range Rover und das ist halt ein tolles Auto, war auch immer mein Traumauto. Aber brauche ich alleine mit einem Kind und einem kleinen Hund, die halt mehr so eine Fußhupe ist. Und da ich halt auch nicht so gut Auto fahren kann und einparken mit dem Ding war auch immer, brauchte ich das nicht. Ich bin umgestiegen, ich fahre jetzt ein Mini. Das merkt man dann schon, der Platz vorher war nicht schlecht. Aber nee, sowas macht alles Gott sei Dank mein Papa, weil da habe ich auch keine Nerven für, ne? Mit hier TÜV und dann hier und dann da und dann musst du Öl wechseln und keine Ahnung, und ich so, weiß ich nicht.
Weißt du, was ich gemacht habe, also in dem Jahr, nachdem Holger gestorben war, da war wieder so ein blöder Sommerreifen-Winterreifen-Wechsel-Gedöns. Da ich ja gar keinen Nerv für sowas.
Ich habe Ganzjahresreifen jetzt, hat Papa gemacht.
Genau, perfekt.
Dann fällt das nämlich weg.
Da waren irgendwelche, waren nämlich runter. Und dann hieß es, ich brauche neue, sagen wir jetzt mal Winterreifen. Und dann ging es irgendwie darum, welchen. Sagt er, ja, man könnte auch theoretisch so Ganzjahresreifen. Ich so, das heißt, die muss ich nicht wechseln. Richtig. Und ich so, die nehme ich. Und ich verstehe gar nicht, warum gibt es denn Winter und Sommer?
Ich glaube, das ist halt, also ich fahre ja nicht so viel, deswegen halten die bei mir auch. Ich glaube, wenn du sehr viel Auto fährst, also mein Mann ist wirklich sehr, mein Mann war kein Öffi-Fahrer, der ist überall mit dem Auto hingefahren. Ich glaube, wenn du sehr viel fährst, sind die halt sehr schnell runtergerockt, ne? Und dann, ich glaube, dann ist es vielleicht teurer oder so, wenn du dann immer neue kaufst oder sowas. Oder keine Ahnung, vielleicht auch wegen der Felge. Mein Mann hat auch mal irgendwelche Felgen aufziehen lassen, weil das hübsch aussah. Also ich bin ja so, Hauptsache das Ding fährt. Aber ich habe auch Ganzjahresreifen. Ich so, Papa macht Ganzjahresreifen. Da muss ich hier nicht wechseln fahren alle halbe Jahre. Das ist mir schon zu viel. Hast du einen Termin wieder weniger?
Ja.
Kannst du direkt rausstreichen, ne? Immer dieses O bis O. Nee, dann musst du nicht Ostern und Oktober nochmal Reifen wechseln. Das erleichtert schon. Ne? Auch wenn das nur so eine Kleinigkeit ist, auch nur alle halbe Jahre. Aber der Termin fällt weg. Du musst dich nicht drum kümmern, da einen Termin zu machen, da hinzufahren. Kostet ja auch immer noch Geld. Ne? Das kostet ja auch nicht wenig Geld dann auch. Das musst du ja auch alles einplanen. Die Zeit, die du dafür brauchst, das fällt weg. Finde ich super. Ich bin totaler Fan davon, von den Ganzjahresreifen.
Ja. Unser erster Alltagshack für heute.
Wirklich?
Holt euch Ganzjahresreifen.
Empfehle ich eben.
Ja, es ist nämlich nicht nur alle 6 Monate der Termin. Bei mir ist das immer voll, dann so, ach, das muss ich noch
Richtig.
Machen. Ach, das muss ich noch machen. Das ist irgendwie, das gehört in dieses Mental Load mit rein, obwohl es eigentlich sowas von, ach, ich will nicht sagen nutzlos, aber einfach so überflüssig, oder?
Ja, genau. Finde ich auch.
Gut, dann haben wir unseren ersten Hack des Tages schon mal erledigt. Aber wir haben ja ein anderes Thema.
Genau.
Und das Thema letzte Woche war ja schon sehr emotional und sehr schwer, weil da ging es ja darum, dass wir unsere Kinder darüber informieren mussten, dass Papa nicht mehr kommt und dass Papa gestorben ist. In dieser Woche geht es um ein Thema, das jetzt auch nicht weniger schwer ist. Da geht es darum, wie informiere ich mein Umfeld.
Mhm.
Wir haben jetzt 2 verschiedene Situationen wieder.
Richtig. Das ist ja einmal bei euch, dass ihr das schon wusstet, will ich jetzt nicht sagen. Aber ihr hattet ja erstmal die ganze Krankengeschichte im Vorfeld. Und bei uns war es halt plötzlich durch den Unfall, womit man jetzt, in beiden Fällen hat man nicht damit gerechnet. Gehe ich mal bei euch auch davon aus, dass das so war, auch das Umfeld vielleicht nicht. Also ich glaube auch immer, ne, auch wenn man sagt, Krankheit palliativ kann man nicht mehr heilen, wenn es dann doch irgendwann soweit ist, ist es dann doch immer plötzlich. Also ne, man kann sich, glaube ich, so gut darauf einstellen, wie man möchte, dass es dann doch immer plötzlich. Bei uns war es nun durch den Unfall, war es halt plötzlich. Da gab es keine Krankengeschichte im Vorfeld, wo man schon mal das Umfeld einweihen konnte, dass da irgendwas ist. Und das finde ich ja doch ganz interessant, wie ihr das gemacht habt und wie ich das quasi gemacht habe. Bei mir war das eher so hopp oder top. Ging alles sehr schnell. Ich habe da auch gar nicht groß drüber nachgedacht.
Weil bei euch war es ja sehr plötzlich. Dein Mann hatte ja den Motorradunfall.
Richtig, mein Mann hatte den Motorradunfall im September 23 und ja, das war total plötzlich. Also wir haben uns ja morgens noch verabschiedet. Wir haben auch noch eine Dreiviertelstunde vom Unfall ja auch noch gefacetimed und telefoniert. Das war ein ganz normaler Tag. Also damit hat man natürlich, damit rechnet man ja auch nicht. Ne? Wer tut das schon? Wie das der Tag genau war, das haben wir auch schon mal ganz zu Anfang in der ersten Episode erzählt. Dann war es natürlich so, dass dann die Einsatzkräfte bei mir vor der Tür waren, die mir die Nachricht überbracht haben als Ehefrau. Genau, war ich die Person oder die einzige Person, der sie das überbracht haben. Das war auch meine Frage, als sie dann bei mir waren. Ja, was mache ich denn jetzt? Und haben sie dann auch schon den Eltern Bescheid gesagt? Nee, sie als Ehefrau, wir müssen nur sie benachrichtigen. Damit haben wir dann unser Soll erfüllt, was ja auch total okay ist. Und dann war es aber so, dass ich dann im Beisein der Polizisten oder Polizistinnen und dem DRK alle anderen benachrichtigen sollte. Und damit war ich total überfordert. Also ich war sowieso in so einer totalen Schocksituation. Ich habe das gar nicht wahrgenommen. Die Kleine war ja auch erst ein Jahr alt. Die ist da rumgetanzt. Also die hat dann auch geweint, weil dann Polizisten da waren. Die war natürlich auch total erschrocken. Der Hund war da. Das kann man ja gar nicht greifen, wenn einem sowas überbracht wird. Da wird einem geklingelt an der Haustür und sagt, ja, jemand hat einen tödlichen Verkehrsunfall. Da war es aber so, dass sie meinten, nee, sie müssen die jetzt anrufen, machen sie das mal jetzt. Und ich war so, ja, okay.
Im Beisein?
Ja, ja, genau. Wir saßen auf dem Sofa, das weiß ich noch. Ich saß rechts auf dem Sofa, links neben mir die Polizistin. Und dann sollte ich die Leute anrufen und informieren. Und ich war so, also ich war total überfordert. Also ich habe das dann natürlich auch gemacht. Ich habe als erstes meine Mama angerufen. Und meine Mama meinte auch im Nachhinein, sie wird diese Nachricht oder meinen Anruf nie vergessen. Sie weiß auch noch ganz genau, was ich gesagt habe. Ich habe nicht viel gesagt. Ich habe, glaube ich, gesagt, hallo, hier ist Caro. Jacek hat einen Motorradunfall heute Morgen, er ist tot. Und mehr habe ich auch gar nicht gesagt. Und dann Mama natürlich direkt aufgelegt, aus der Bahn raus. Sie arbeitet hier in Hamburg, ist dann direkt zu mir gekommen. Dann habe ich ich habe ja zwei jüngere Schwestern, meine mittlere Schwester angerufen. Die war auch, also da habe ich, glaube ich, das Gleiche gesagt. Also ich habe nicht viel gesagt. Was soll man da auch großartig sagen? Ich war selbst total unter Schock. Psychologisch gesehen habe ich das vielleicht nicht gut rübergebracht, aber ich glaube auch nicht, dass man das erwarten kann von der Ehefrau, die das gerade erfährt, dass man das jetzt psychologisch irgendwie da geschult rangeht. Also nicht so, wie ich das meinem Kind erzählt habe. Da war ich natürlich sehr darauf bedacht, das kindgerecht zu erklären und da jetzt nicht komplett mit der Tür ins Haus zu fallen. Aber als ich die da anrufen musste und den Familienangehörigen, also meinen Familienangehörigen, das gesagt habe, ich glaube, da war ich wirklich so, da habe ich die paar Worte gesagt und bin direkt so, Unfall, tot. Also mehr konnte ich auch gar nicht sagen. Mehr wollte ich auch gar nicht sagen, weil ich war ja selbst total überfordert. Ich wollte einfach nur, dass sie Bescheid wissen.
Was willst du auch mehr sagen? Also du wusstest ja auch noch gar nichts.
Genau, mehr wusste ich auch gar nicht. Da kamen ja gar keine Informationen, wurden ja nicht an mich herangetragen. Das war eigentlich nur das, was ich wusste, dass er morgens einen Unfall hatte und tot ist. Das war's auch. Dann habe ich meine Schwester, mein Papa hatte ich nicht erreicht oder so. Und meine mittlere Schwester hat dann meinen Papa angerufen und unsere jüngste Schwester und auch noch meine Tante, weil am nächsten Tag wäre meine Oma 80 geworden, da war großer Geburtstag war geplant und alles schon organisiert. Das wurde natürlich alles abgesagt und meine Tante hat dann da rumtelefoniert. Und dann war es aber so, dass ich natürlich auch seinen Eltern Bescheid sagen musste. Und da meinte ich dann auch zu den Polizisten, das kann ich nicht. Das kann ich nicht und das mache ich auch nicht. Ich wusste, wenn ich da jetzt anrufe, das kann ich nicht. Und dann habe ich meine Schwägerin angerufen, also seine Schwester. Wir sind ein Alter, also derselbe Jahrgang. Dachte ich so, das kriege ich vielleicht noch gerade so hin, dass ich sie anrufe. Die habe ich aber zu Anfang auch erst nicht erreicht, weil es war alles so um die Feierabendzeit abends. Das war so zwischen 17.30 Uhr und 18 Uhr. Die habe ich beim ersten Anruf auch nicht erreicht. Beim zweiten Anruf ist sie dann rangegangen. Da meinte ich auch nur so, ja, ne, hier ist Caro, dein Bruder hat einen Unfall, der ist gestorben. Ich habe auch gemerkt, dass sie auch total unter Schock stand, weil sie meinte auch, ja, ich fahre jetzt direkt zu meinen Eltern und ich sag's denen. Wir waren beide total abgeklärt, weil wir total unter Schock standen. Also alle Beteiligten, denen ich das gesagt habe. Ich weiß natürlich jetzt nicht, wie seine Eltern reagiert haben, als seine Schwester denen das mitgeteilt hat. Wir hatten dann später am Abend nochmal kurz telefoniert, weil sie auch wissen wollten, ob ich noch genauere Informationen habe. Und da war natürlich sehr, sehr emotional und geweint. Und das ist ja auch total nachvollziehbar und verständlich. Ich war nach wie vor unter Schock und konnte ja auch nicht viel sagen dazu, was passiert war. Meine Mutter kam dann auch zu mir, mein Vater kam dann auch noch zu mir gefahren, die haben mich dann unterstützt. Und dann habe ich so Broschüren in die Hand gedrückt bekommen von den Einsatzkräften. Die meinten dann, ja, eine Telefonnummer und am nächsten Tag soll ich mich dann da auf der Polizeiwache melden, in dem Bundesland, es war nicht in Hamburg, in dem Bundesland, wo der Unfall passiert ist. und da dann auch zur Wache fahren. Da wäre dann die Verkehrsermittlerin und die kann mir dann mehr sagen, was passiert ist, wo mein Mann auch ist. Also er, zu dem Zeitpunkt war er dann im Krematorium und ich wusste auch nicht, kann ich ihn jetzt nochmal sehen oder nicht. Was ist genau passiert? Wie schwer ist er verletzt? Der ist ja noch an der Unfallstelle verstorben. Aber ich hatte kaum Informationen und konnte auch meinen Schwiegereltern da gar nichts sagen, auch wenn ich es gern gemacht hätte. Und wir mussten halt bis zum nächsten Tag dann warten. Und dann war es natürlich auch noch so, dass er auch so Freunde und Bekannte, da war ich mir gar nicht mehr sicher, ob ich das an demselben Abend gemacht habe, also am Tag des Unfalls oder erst einen Tag später. Aber auch da habe ich das pädagogisch wahrscheinlich auch nicht wertvoll gemacht. Also ich hatte sein Handy. Nee, das habe ich am nächsten Tag gemacht, weil ich hatte sein Handy gar nicht. Wir sind am nächsten Tag, bin ich mit meiner Mama zusammen zur Polizeiwache gefahren und habe seine persönlichen Sachen mitbekommen, unter anderem eben auch das Handy. Und genau das hatte ich dann. Dann habe ich es, glaube ich, am nächsten Tag gemacht und habe dann ja bei WhatsApp in seinem Namen dann quasi geschrieben. Aber natürlich habe ich geschrieben, ich bin die Frau und das ist passiert, weil ich hatte nicht die Energie und wollte jetzt auch nicht jeden einzelnen Kontakt zu mir rüberholen auf mein Handy, dann mit meiner Nummer schreiben. Die hatten ja teilweise meine Nummer gar nicht. Teilweise kannte ich die ja auch gar nicht alle. Also es ist natürlich auch ein bisschen psychologisch vielleicht nicht so unbedingt der ideale Weg gewesen, so von Jaceks Account zu schreiben. Ja, übrigens, hier ist die Ehefrau, das und das ist passiert, der ist gestorben. Aber das war für mich in dem Augenblick der beste Weg, das zu machen. Also, ne? Und dann, weil danach konnte ich das Handy auch dann wieder ausmachen. Ich glaube, ich habe denen dann meine Nummer gegeben, meinte, ne, ich melde mich, wenn ich was weiß, wenn die Beerdigung ist. Das wusste ich ja zu dem Zeitpunkt gar nicht. Weil man wurde ja dann auch noch obduziert. Der Leichnam wurde sichergestellt von der Staatsanwaltschaft wegen den Ermittlungen gegen den Unfallgegner. Das hat sich ja alles verzögert. Ich konnte auch nicht sagen, was passiert war. So großartig viel, weil auch nach dem Besuch auf der Polizeiwache wusste ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht mehr als vorher. Und da, also es war, da ist sehr viel schiefgelaufen. Ich glaube, da war jeder auch überfordert mit dieser Situation, was da passiert war, weil das auch einfach schrecklich war, was passiert ist. Genau, aber ich hatte dann halt seinen bekannten Freunden geschrieben. Natürlich hat sich das auch rumgesprochen, ne? Auch das war ja dann auch in der Zeitung und ich war damals noch nicht auf Instagram aktiv, nur in meinem privaten Account, aber es hat sich natürlich trotzdem rumgesprochen, weil dann auch so eine GoFundMe-Kampagne für mich gestartet wurde, die dann geteilt wurde online. Dann hat das Hamburger Abendblatt darüber geschrieben, auch so die ganzen Tageszeitschriften hier im Umkreis haben darüber, also über den Unfall auch berichtet und so hat sich das dann auch rumgesprochen, dass das mein Mann ist, der da verunfallt ist und gestorben ist. Ich habe dann am nächsten Tag, als wir auf der Polizeiwache waren, danach war ich mit meiner Mama bei meinen Schwiegereltern. Dann habe ich von dort aus die Bestatterin angerufen und auch seinen Arbeitgeber, der das ja auch noch nicht wusste. Mein Mann war in der Woche nicht arbeiten, der war krankgeschrieben oder hatte Urlaub. Ich weiß das gar nicht mehr so genau. Auf jeden Fall war er nicht da und die wussten das ja noch gar nicht. Und dann musste ich da auch anrufen. Und dann meine ich so, hier, ich bin die Frau von, ja, der hatte gestern einen Unfall, der ist gestorben, der kommt nicht wieder. Das war auch hart, dass man das so mit 33 ist, das was man nicht machen möchte. Ich konnte das irgendwie. Ich glaube, ich war noch so unter Schock allgemein, weil ich das ganze erste Jahr so unter Schock und nur am Funktionieren, dass ich das konnte. Also ich habe überall und ich hasse telefonieren. Ich hasse das total. Ich habe überall angerufen, Bestatterin, bei einem Arbeitgeber, habe das Ding geschildert. Dann habe ich bei der Versicherung noch angerufen vom Unfallgegner und bin da dann auch richtig motzig geworden, weil die dann auch noch so meinen, naja, ist denn was Schlimmeres passiert beim Unfall? Ich so, bitte? Was Schlimmeres passiert? Mein Mann ist gestorben. Oh, dann gebe ich das an die Abteilung für, ich weiß gar nicht, welche Abteilung das war.
Oh mein Gott.
Körperschäden, ich weiß gar nicht für, also dachte ich auch so, also wurde das überhaupt gemeldet, der Unfall? Ja, ja, aber anscheinend wussten die auch nicht Bescheid, was da passiert war. Ich konnte das ganz gut, ich glaube, weil ich einfach so unter Schock stand, weil das halt so plötzlich war. Für alle war das plötzlich, auch im Nachhinein habe ich natürlich dann mit seinen engsten Freunden, die mich auch kannten, die auch die Kleine kannten, dann auch Sprachnachrichten über mein Handy ausgetauscht, ne, und dann auch bin ich dann auch emotionaler geworden und habe dann auch allen Bescheid gegeben, als die Beerdigung dann war, ne, ob die kommen möchten, sich verabschieden möchten und sowas. Das war dann schon aber so die ersten Tage, man echt so, da hat man nur funktioniert, also wirklich nur so, das und das ist passiert, fertig. Zu mehr war ich auch gar nicht in der Lage, weil ich musste ja auch mein Kind noch weiter versorgen, die war ja noch ganz klein und musste selbst erstmal das auf die Reihe kriegen, was da überhaupt passiert war. Da hatte ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht die Energie für und auch gar nicht Gedanken, mich jetzt noch darum zu kümmern, wie andere das auffassen könnten oder wie ich das, außer natürlich, ne, bei meinem Kind, das ist ja was anderes. Aber bei anderen war das mir so, ja, Hauptsache, die wissen, was passiert ist, ne, nicht, dass sie sich da jetzt im Ungewissen oder das irgendwo dann aus der Presse erfahren. Das ist ja auch nicht so schön, das spreche ich auch aus Erfahrung, weil ich das ja auch aus der Presse erfahren habe, dass es diesen Unfall gab. So war das bei mir. Also sehr plötzlich alles, sehr im Funktionieren. Aber ich glaube auch, du kannst es nicht anders machen. Kannst du nicht. Wie willst du das anders machen, das allen schon beibringen?
Ganz ehrlich, ich sehe es auch nicht als deine Aufgabe.
Nee.
Bei deinen eigenen engsten Angehörigen vielleicht schon, gerade bei den Kindern.
Genau.
Aber du bist auch nicht verantwortlich, so hart wie es klingt, für die Gefühle, die du dann mit in anderen auslöst. Richtig. Mir ging es genauso. Es ist hart, ja. Weil du weißt genau, du übermittelst immer und immer wieder eine Botschaft, die niederschmetternd ist.
Ja.
Das ist schlimm.
Ja, das war
und,
auch, ja.
Aber ich wollte nur sagen, das habe ich in meiner Therapie gelernt.
Ich wollte auch gerade jetzt Therapie, weil ich habe das nämlich auch gelernt.
Dann sag du.
Also bei mir war das halt, dadurch, dass ich durch diesen ganzen Einsatz oder diese ganzen Umstände hat sich bei mir eine posttraumatische Belastungsstörung entwickelt, unter anderem auch durch den Einsatz zu Hause von den Polizisten, was heißt Einsatz zu Hause, dass sie mich halt besucht haben, das überbracht haben, einfach durch diese Überforderung und Hilflosigkeit, die da ausgelöst wurde bei mir. Dadurch kann sich ja so eine posttraumatische Belastungsstörung entwickeln, aus so einer Anpassungsstörung. Ich bin keine Psychologin, ich kann nur das wiedergeben, was ich noch so behalten habe aus der Therapie. Und wir sind auch tatsächlich diesen Einsatz durchgegangen in der Traumatherapie, um das aufzuarbeiten, was da passiert ist. Und ich habe richtig gemerkt, in ganz vielen Situationen war ich unheimlich traurig und habe mich sehr hilflos und alleingelassen gefühlt. Aber in dieser Situation mit diesem, sie müssen jetzt da anrufen, allein schon dieses, sie müssen jetzt da anrufen, da wurde ich so wütend, auch in dieser Traumatherapie, in dieser Sitzung, als wir es aufgearbeitet haben. Ich habe so eine Wut gespürt und das ist der normale Gang. Die Einsatzkräfte, die machen deren Job und die haben das auch alles richtig gemacht und darum geht es mir auch gar nicht. Aber als Betroffene hat mich das so wütend gemacht. Ne, da ist ein kleines Kind, da ist eine junge Frau, der wurde gerade mitgeteilt, dass der Mann mit Mitte 30, also mit 36, bei einem Verkehrsunfall plötzlich verstorben ist. Und dann soll diese Person, der das gerade überbracht wurde, noch den anderen allen Bescheid sagen. Also ich weiß nicht, also ich finde das psychologisch nicht ganz so richtig, das so zu handhaben, auch wenn es vielleicht die so arbeiten und das vielleicht auch okay ist. Ich als Betroffene habe es nicht so empfunden. Für mich war das so, die Pistole auf die Brust gesetzt, ne, rufen sie jetzt mal an, im Beisein der Polizisten und da, also ich war ja einfach so unter Schock. Natürlich war es gut, dass ich unter Schock war und funktionieren konnte, weil ich dann klar sagen konnte, das und das ist passiert. Ich wusste ja nicht viel, aber ich konnte sagen, dass etwas passiert ist und was passiert ist. Hätte ich vielleicht nicht gekonnt, wenn ich da jetzt total aufgelöst und dann wahrscheinlich noch hyperventiliert hätte und zusammengeklappt wäre oder sowas. Dazu war ich ja in der Lage, aber ich finde trotzdem nicht, was du gerade meintest, es ist nicht meine Aufgabe als Betroffene, das zu überbringen. Deswegen war ja auch meine Frage, haben Sie das schon den Eltern gesagt? Nee. Sie als Ehefrau sind die Einzige, der wir das jetzt sagen. Und das ist dann auch so ist das der Gang, so machen die das. Und dann ist das anscheinend so, kann ich ja auch nicht ändern. Aber es ist nicht meine Aufgabe, in so einer Situation, das allen anderen am besten dann noch schonend beizubringen. Das schafft keiner, das schafft man nicht. Egal wie gut du im Funktionieren bist, egal wie gut du da im Umgang oder mit dir selbst bist, das kriegt man nicht hin. Also das ist ja eine Nachricht, die du da überbringst, das willst du ja niemandem sagen. Das ist ja wirklich, du reißt ja jemandem den Boden unter den Füßen weg.
Ja.
Also du sagst ja einer Mutter, dass ihr Sohn gestorben ist. Du sagst einer Schwester, dass ihr Bruder gestorben ist. Du kannst das ja nicht rückgängig machen. Das ist ja nicht, ach nee, er hatte einen Unfall, ist im Krankenhaus, wir fahren mal hingucken, wie es ihm geht, sondern der lag im Krematorium. Den gab es nicht mehr. Der war plötzlich nicht mehr da. Man muss sich das mal so ein bisschen verinnerlichen, was das eigentlich bedeutet, wenn du jemandem so eine Nachricht überbringst, wenn du damit nicht tagtäglich zu tun hast in diesem Umfeld, wie die Einsatzkräfte, ne, das ist halt deren Job. Auch ne, das haben die Gott sei Dank auch nicht tagtäglich, dass sowas passiert, aber die sind vielleicht auch geschult, das so zu machen.
Ja, genau.
Wir normalen Menschen können damit ja, also, ne, oder das ist ja was, das reißt ja den Boden unter den Füßen weg. Also, die kamen auch mit Notfallkoffer, die hätten ja nicht gewusst, wie ich jetzt reagiere. Also, hätte ja sonst was passieren können. Ich hätte ja auch da wirklich einen Anfall kriegen können oder sowas. Weißt du ja nicht, ne? Ich habe es ja selber nicht gewusst. Ich fand es sehr schwierig, eine schwierige Situation für mich.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Also ja, die Einsatzkräfte sind mit Sicherheit geschult.
Ja.
Das ist mal als normal und nicht. Und die sind emotional nicht betroffen.
Richtig.
Also die können das mit einer Klarheit dir rüberbringen. Aber du kriegst die krasseste Information, die man sich, also das Schlimmste, was man sich ausmalen kann, kriegst du übermittelt und musst dann innerhalb von ein paar Minuten, sag ich jetzt mal, diese gleich schlimme Information an andere Menschen weitertragen.
Genau.
Das ist ja eigentlich gar nicht zu stemmen. Aber wahrscheinlich ist der Schock dieser Vorteil, den man da hat, weil man da irgendwie dann in dem Moment funktioniert. Aber ich muss auch sagen, ich zweifle da auch die Reihenfolge an oder die Herangehensweise. Ich weiß gar nicht, was der Hintergrund ist, dass du da jetzt vor den Augen der anderen das jetzt auch nur sofort abfertigen musst. Ich verstehe das gar nicht. Dass klar ist, dass du das jetzt nicht alleine mit dir ausmachst oder so, aber das ist ja,
vielleicht.
Du bist ja trotzdem alleine. Die gehen ja dann.
Ja, die gehen ja dann. Ich weiß auch, vielleicht hat sie es auch gesagt, wie gesagt, durch die PTBS, also posttraumatische Belastungsstörung, habe ich auch so Erinnerungsfetzen. Nur ich kann mich auch gar nicht mehr daran erinnern, wie viele Polizisten bei mir waren. Das ist so ganz nur fragmentiert bei mir abgespeichert. Vielleicht hat sie auch gesagt, warum das jetzt gut ist, das jetzt zu machen. Vielleicht meinte sie auch, damit sie es nicht aus der Presse erfahren. So, haha, sehr witzig. Hätte ich mal auch nicht. Ich habe sie auch aus der Presse erfahren. Ne? Ist total toll. Ich glaube tatsächlich, dass sie sowas gesagt hat in die Richtung. Aber ich will mich da jetzt nicht so weit jetzt aus dem Fenster lehnen. So genau weiß ich es jetzt auch nicht mehr. Vielleicht habe ich es auch nur in meiner Erinnerung so abgespeichert, dass sie das gesagt haben. Es gibt bestimmt einen Grund, warum man das so schnell wie möglich machen sollte. Ich weiß ihn nicht. Ich möchte es auch nicht nochmal erfahren, warum er das so machen sollte. Ich war dann aber auch erleichtert. Was heißt erleichtert, ist auch das falsche Wort. Ne? Aber dann haben es halt alle gewusst. Also die wichtigsten Menschen haben es gewusst. Ich muss das jetzt nicht noch immer jemandem sagen. Und ich hatte ja selbst keine Information. Aber das war wirklich schlimm. Also das war wirklich schlimm. Und deswegen konnte ich auch seine Eltern nicht anrufen, weil ich wusste, das schaffe ich nicht. Da bin ich auch sehr dankbar, dass meine Schwägerin das gemacht hat. Weil für die ist es auch, kann ich mir vorstellen, auch unheimlich. Also das ist ja auch ein Horror, ne? Den Eltern zu sagen, dass der Sohn und der Bruder gestorben ist.
Kind.
Horror, das Kind, also es ist Horror. Da bin ich wirklich sehr, sehr dankbar, dass sie mir diese schwere Aufgabe abgenommen hat. Da bin ich wirklich sehr, sehr dankbar dafür, dass wir das irgendwie alle zusammen dann ja hinter uns gekriegt haben. Auch die Termine danach, ne? Wir waren ja überall dann zusammen bei der Bestatterin, sowas alles. Also es ist schon hart. Ich weiß nicht, wie das bei euch war, ne? Ihr hattet natürlich jetzt vorher die Krankheit. Wie euer Weg da war, ob du das schon im Vorfeld direkt offen kommuniziert hast, dass es palliativ ist, dass man vielleicht nicht mehr so viel machen kann.
Ich muss jetzt auch gerade nochmal überlegen, aber wir haben das relativ schnell kundgetan. Also das hat vor allem, hat er selber das ja entschieden, weil er hat ja zum Zeitpunkt der Diagnose war er ja quasi noch, wie soll ich sagen, er war geistig fit ja bis zuletzt, aber er war noch sehr klar und sehr stark. Deswegen hat er auch selber entschieden, natürlich haben wir uns besprochen, aber er durfte selber entscheiden, wem er es sagt und wann er es wem sagt und so. Und weil Holger da immer schon sehr kommunikativ war und offen war und so, also der ist ein sehr extrovertierter Typ gewesen, sehr outgoing mit allem. Und da wollte er auch, dass relativ schnell alle darüber Bescheid wissen und auch, wie schlimm es um ihn steht. Wobei wir ja, das hatte ich in den vergangenen Episoden auch schon angesprochen, wir ja relativ lange dachten, dass er das packt. Obwohl die Prognose so schlecht war, also er hatte die Diagnose Darmkrebs Stadium 4 palliativ und die haben ihm quasi zeitlich begrenzt gegeben. Die Überlebensrate lag bei unter 2% und ich bin irgendwie immer davon ausgegangen, dass er diese 2% ist. Aber wir sind trotzdem sehr offen damit umgegangen. Ich habe es ja von ihm erfahren, er lag im Krankenhaus und dann ging es ein paar Tage, er wurde halt eingewiesen mit schlimmen Schmerzen und dann ging es ein paar Tage, die haben die Untersuchungen gemacht und dann gab es diese Information. Das heißt, er war derjenige, der es vermittelt hat und zwar an mich und an seine Schwester. Und wir waren im Endeffekt dann diejenigen, die das dann weiter erzählt haben, sage ich jetzt mal so. Also wir haben es dann weitergetragen. Seine Schwester natürlich dann an seine Eltern und hat die dann auch emotional aufgefangen, weil es ist ja im Endeffekt da zu dem Zeitpunkt auch schon ein Todesurteil gewesen, je nachdem, wie man es jetzt auch aufnimmt. Für mich war es noch nicht, aber für viele war es schon. Das zu übermitteln, dass das Leben zeitlich begrenzt ist von einem Mann, der gerade mal 40 wurde, war schon auch hart. Wir haben es dem engsten Kreis als erstes gesagt, dazu zählten dann auch unsere Kinder. Der Kleine war erst 10 Monate alt, also der hat es jetzt nicht verstanden, aber er hat selber auch den Weg gesucht und unserem älteren Sohn das dann gesagt, kindgerecht natürlich. Aber so wussten es dann erstmal die Engsten und was uns wichtig war, diejenigen, die mit unseren Kindern zu tun hatten, im Falle vom Großen dann dem Kindergarten damals, der war 4.
Okay.
Der hat ihn dann, als er wieder raus war vom Krankenhaus, bevor die erste Chemo losging, hat er ihn dann mal abgeholt und dann hat er die Erzieherin auf die Seite genommen oder kam ein bisschen eher und hat ein Gespräch mit ihr gesucht unter 4 Augen und hat eben gesagt, dass die Diagnose im Raum steht. Also erstens, dass sie weiß, was Fakt ist, falls unser Sohn mit Fragen kommt. Das kann ja auch durchaus passieren, dass der die Fragen dann nicht an uns stellt, sondern dass er plötzlich ihm im Kindergarten was einfällt und er hat eine Frage und dann weiß die nicht Bescheid. Das wäre natürlich fatal. Also, dass die Infos hat, dass da was ist und dass sie ihn, falls er irgendwie reagiert emotional, wusste ja keiner, wie reagiert er da jetzt drauf, dass sie den auffangen kann. Deswegen war es uns sehr wichtig, dass die Bescheid wissen, die mit ihm eben zu tun haben. Wir haben halt dann so Freundeskreise und so informiert. Also wir haben uns so ein bisschen aufgeteilt. Er hat ja gesagt, er möchte jetzt dem und demjenigen zum Beispiel persönlich sagen, ich habe den Rest übernommen. Oder bei der Arbeit hat er zum Beispiel auch selber angerufen und gesagt, er wird jetzt erstmal nicht kommen, weil er eben die Darmkrebsdiagnose hat und er weiß nicht, wie lange die Therapie dauert. Also die waren alle informiert. Also um das jetzt kurz zu halten, seine Schwester und ich, wir haben so eine Art wie so eine kleine Mini-Taskforce gebildet. Er hat die Chemo gestartet und wir haben so ein bisschen aufgeteilt. Ich habe so quasi geguckt, okay, was gibt es für Alternativmöglichkeiten? Wie kann man Chemo unterstützen? Was gibt's da? Hab Bücher gewälzt, hab Interviews geführt mit Überlebenden und so weiter und so fort. Weil Stadium 4 Darmkrebs zu überstehen war schon sehr gering. Und ich habe aber so ein paar ausfindig gemacht. Ich habe solche Dinge getan und sie, Holgers Schwester ist Ärztin, hat diesen ganzen medizinischen Kram einfach, die hat sich mit dem Onkologen unterhalten, was für Art für eine Chemo er bekommt, was für Alternativen es gibt und so weiter und so fort. Also wir hatten da so unsere To-Dos und dann ging das so ein paar Wochen und natürlich kamen dann immer wieder Anrufe, Nachrichten, weil Holger wollte dann ja keiner mehr so stören, der war ja quasi mit seiner Heilung, wie wir damals noch dachten, beschäftigt. Und mit den Chemos, der war ja teilweise wirklich ausgenockt. Man wollte ihn einfach nicht stören. Das hatte ich dann schon gemerkt, dass sich das dann sehr stark verändert hat, dass die Anrufe dann alle eher bei mir rauskamen. Wie geht's ihm? Das machst du natürlich gern, weil den Leuten war ja, also das war jetzt kein Befriedigen von Neugierde bei den, ich sag jetzt mal, bei den meisten oder eigentlich bei allen, sondern es ging ja wirklich darum, dass die sich Sorgen gemacht haben. Das heißt, ich habe schon gern informiert, aber ich habe auch gemerkt, dass mich das total belastet hat, weil ich immer wieder die gleichen Geschichten erzähle. Nein, er hat die Kio, nein, er hat sie noch nicht angefangen. Ja, weil er Corona hat. Ja, er hat sich angesteckt. Ja, bei den Kindern. Ja, was echt? Ja, um Gottes Willen. Ja, wie konnte das passieren? Ja, keine Ahnung. Es ist passiert. Ich habe dann schon das Gefühl, dass mich das zeitlich und auch nervlich sehr beschäftigt hat oder sehr belastet hat. Und ich hatte ja eh so einen schweren Alltag dann schon allein mit den Kindern, das weiter aufrechterhalten. Er war ja zu dem Zeitpunkt noch zu Hause. Also es hat mich schon sehr belastet. Also es kamen wirklich ständig WhatsApps. Ich habe dann irgendwann zwei Personen, meine Schwester und eine meiner engsten Freundinnen, quasi als Sprachrohr. Und die haben das einfach aufgefangen. Die haben dann quasi immer diese Updates gemacht und erzählt oder auch nicht. Aber die waren so ein bisschen auch wie eine Firewall für mich, weil mich das wirklich belastet hat. Immer wieder, ja, gibt es denn nur nichts Neues? Nee, er kämpft immer noch um sein Leben. Es hat sich nichts verändert. Du willst es gern machen, du willst die gern informieren, aber es wurde einfach ein bisschen viel. Ich muss dazu auch sagen, ihn kannten auch echt sehr viele Leute. Der war irgendwie in 1000 Vereinen und der Studienfreundeskreis hier und der Fußballfreundeskreis da. Also es waren schon auch wirklich viele Menschen, die da Updates wollten. Und so hat es aber dann echt gut geklappt. Ja, ich habe dann auch manchmal gestruggelt mit jetzt, wenn ich im Dorf angesprochen wurde, so ein bisschen von anderen Müttern und so. Das war teilweise auch dann echt nicht so cool, weil die dann immer wieder Updates wollten oder... Ich hatte ja eine so ganz strange Situation, dass mich da mal eine Mama angesprochen hat von einem Kind, mit dem mein älterer Sohn in den Kindergarten ging, dass ich in letzter Zeit viel Schwarz trage.
Was?
Und ob er denn schon gestorben wäre.
Also, wieso fragt man sowas? Also ich finde, manche Leute haben auch gar kein Feingefühl, ne? Also das würde ich doch niemals machen. Also sehr, sehr unsensibel.
Ja, es gab sehr kuriose Situationen, muss ich sagen. Also es war wirklich...
So typisch Dorf vielleicht auch, ne?
Ja, ich glaube auch.
Also in der Stadt hier gibt es sowas nicht.
In dem Dorf gab es auch sehr nette Menschen, aber ja, ich gebe dir recht, dieses Getratsche war natürlich... Und es war auch dieses Vorschieben von anderen. Ja, ich wurde jetzt schon mehrmals angesprochen, dass du sehr viel Schwarz in letzter Zeit tragen würdest. Wie sieht's denn aus? Und ich so,
Also, ne.
Ich habe dann wirklich gesagt, die Menschen werden es rechtzeitig dann erfahren, wenn es denn dann soweit ist. Danke der Nachfrage. Und wenn sie sich wirklich interessieren für den Zustand meines Mannes, wie es ihm wirklich geht, dann dürfen sie mich gern ansprechen. Es gab so ein paar Situationen, die waren einfach super strange. Also ich bin mit dieser Art dann ganz gut gefahren, dass ich wirklich immer zwei Personen so informiert habe über die wichtigsten Dinge und die hatten das dann quasi weitergetragen, wenn sie in Fragen kamen.
Voll die gute Idee. Also es ist auch nochmal so ein... Ich will nicht sagen, dass es ein Hack ist, ne? Aber finde ich eine sehr, sehr gute Idee. Also darauf wäre ich jetzt vielleicht gar nicht so gekommen. In meinem Fall war es jetzt auch nicht möglich. Aber dass man ja sich da mehr Leute ins Boot mitholt, ein, zwei Personen, die dann so das Sprachrohr sind, immer wieder dieselben Fragen. Und du sagst ja auch jedem das Gleiche. Das, irgendwann nervt das ja auch. Und du bist ja auch selbst mit deinem Schmerz beschäftigt und auch mit deinem Alltag. Du hast die Kinder und deine Ängste und deine Sorgen und Trauer und alles Mögliche. Und jedes Mal, gerade wenn diese Freundeskreise so groß sind, jedes Mal... Ja, dasselbe immer zu sagen und das, ne, nein, natürlich trauerst du immer noch oder ne, hast du immer noch Angst. Das vergeht ja auch nicht. Also das stelle ich mir sehr nervend auch vor und auch schmerzhaft, immer wieder ne, das Gleiche zu sagen. Also finde ich eine sehr gute Idee, sich Sprecherinnen mit ins Boot zu holen.
Genau, in einer Situation wie in dieser ist es natürlich leichter getan, sage ich jetzt mal, als jetzt in einer Situation wie deiner, wo quasi keiner hat damit gerechnet und boom. Mhm. Aber es macht natürlich schon Sinn, vielleicht sich vorher, wir kommen ja irgendwann auch mal zu Themen wie Patientenverfügungen und solchen Themen, es wird ja irgendwann auch mal ein Thema im Podcast sein. Es macht schon Sinn, sich so ein paar Gedanken zu machen, was passiert, wenn wirklich einer von beiden stirbt in der Familie, Mama oder Papa, wen informiere ich und vielleicht macht es wirklich, so hart wie es ist, vielleicht denken sich die meisten, oh ja, ich weiß ja dann eh wen und so. Aber dass man wirklich sagt, okay, ich bestimme zwei Personen in zwei Kreisen oder wie auch immer und die müssen dann das irgendwie übernehmen. Weil es zehrt schon sehr an der Zeit und an den Nerven, sondern auch an deiner persönlichen Kraft. Ja. Du wirst ja immer wieder dann auch mit Geschichten konfrontiert. Also es will ja jetzt zum Beispiel, das ist ja ein ganz normaler Alltag jetzt aus einer Person, die nicht zum engsten Kreis gehört. Die ruft an, fragt nach, wie geht's ihm? Dann erzählst du kurz, und dann kommen ja oft auch so, ja, und die wollen ja dann nicht sagen, ja, okay, alles klar, danke, ciao. Ja. Sondern du kommst ja dann wirklich dann nur in so Geschichten rein mit, der Onkel meines Freundes, der hatte auch mal Darmkrebs, der hat's überlebt. Oder, ja, ich kann schon gar nicht mehr schlafen, ich muss jede Nacht an Holger denken. Ja, okay, danke. Aber ich muss jetzt wirklich gerade alles abblocken. Das sind alles Geschichten, die nett gemeint sind oder so. Ganz egal, ob die eigene Geschichte gut ausgeht, schlecht ausgeht oder ob dann man sich jetzt Sorgen macht um ihn oder ob man jetzt nächtelang nicht schlafen kann oder Angst hat, dass der eigene Mann jetzt auch wegstirbt. Das mag alles nett gemeint sein vom ersten Impuls her, aber das hilft alles überhaupt nicht weiter, weil du bist irgendwie in einem komplett anderen Film gerade. Du kämpfst gerade und so. Wenn es einen Tipp gibt, dann wirklich, dass man sich zwei Personen oder eine Person zumindest an die Seite holt und sagt, übernimm das du für mich, weil ich kann gerade nicht.
Finde ich super.
Und so war es dann auch, als er später dann gestorben ist, da haben wir dann auch geguckt, okay, wie machen wir es? Es gibt ja diesen Circle of Grief oder auch diesen, ja, wie nennt sich das, Ringmodell oder so, wo auf jeden Fall die engsten als erstes benachrichtigt werden und dann geht das quasi so ein bisschen nach außen. Also sowohl von der Information her, aber auch wie man Trost gespendet bekommt. Also dass das quasi von allen Seiten möglich ist und dass man sich auch an jeden wenden kann, wenn man sich mal ausweinen muss. Aber dass Menschen, die in äußeren Kreisen sind, dass die sich quasi nicht direkt mehr an die betroffene Person wenden, sondern dann immer auf Menschen zugehen, die ein bisschen im engeren Kreis um die Person sind.
Ah, okay.
Und so haben wir es auch gemacht. Ich muss noch mal kurz dazu sagen, bei uns war es dann absehbar, weil ein paar Tage bevor Holger verstorben ist, gab es ja dann die Information, dass es in den nächsten Tagen soweit sein wird. Also dass wir konnten uns dann so hart, wie es war, aber wir konnten uns dann wirklich auf diese Schritte vorbereiten. Bei der letzten Episode habe ich es ja schon gesagt mit dem Kind. Also habe ich mir ja schon jemanden zur Seite geholt aus kinderpsychologischer Sicht. Wie erkläre ich es meinem Kind? Das habe ich jetzt zwar nicht gemacht für jetzt das ganze Umfeld, aber ich habe mir schon Gedanken gemacht, wer informiert wen. Zum Beispiel war meine Schwägerin, also seine Schwester, zum Zeitpunkt des Todes bei ihm und nicht ich. Das war aber zufällig so, weil wir uns die Krankenhausbesuche immer ein bisschen aufgeteilt haben, sodass ich halt nachts auch bei den Kindern sein konnte, weil die haben mich wirklich sehr gebraucht in der Zeit auch.
Ja, klar.
Das heißt, sie hat oft die Nacht gemacht und ich habe den Tag gemacht und er ist in der Nacht gestorben und sie hat mich dann informiert. Also ich wurde auch tatsächlich selber informiert in dem Fall, habe dann als erstes mein Kind informiert. Der Kleine war 1,5, der hat es jetzt nicht verstanden, aber den Älteren habe ich dann informiert, aber da wusste ich schon wie. Dann habe ich meine Schwester angerufen.
Ja.
Und dann habe ich meine engste Freundin angerufen oder eine meiner engsten Freundinnen und habe die beiden quasi, das waren meine vorher schon meine Ängsten, die quasi die weitere Kommunikation und die haben das dann auch weitergetragen. Also meine Schwester hat dann meinen Bruder und meine Eltern informiert, meine Schwägerin hat seine Seite der Familie komplett informiert und meine engste Freundin hatte wiederum so ein paar, die sie informiert hat aus den verschiedenen Freundeskreisen, die dann wiederum die Freundeskreise informiert hat. Also sie wusste zum Beispiel, sie hatte den Kontakt zu einem aus dem Studium, also aus diesem Freundeskreis und hat den informiert und der hat dann den Rest übernommen. So zum Beispiel, dass also keiner irgendwie zig Leute anrufen musste.
Aber sind die dann auf dich zugekommen, die informiert wurden? Also auf dich persönlich dann?
Ja,
also
ja, ja. Okay. Ja, ja. Also das war ein Freitag. Ich habe den Älteren dann nur in den Kindergarten, beide in Krippe und Kindergarten gebracht und habe dann erstmal, ich glaube, dann habe ich die Freundin angerufen. Ich habe erst die beiden weggebracht, ich habe meine Schwester angerufen, dann habe ich die beiden weggebracht, dann habe ich meine Freundin angerufen, glaube ich, so war es. Oder WhatsApp nur geschrieben, dass er gestorben ist oder so. Und dann habe ich schon, als ich die zwei weggebracht habe, habe ich schon irgendwie von einem anderen guten Freund von mir, der hat mich dann schon angerufen und gesagt, er will sich sofort mit mir treffen, dass ich jetzt gerade nicht alleine bin. Und mit dem war ich dann ewig, ich weiß nur, wir haben uns an so einer Autobahn, nicht Raststätte, aber so eine Ausfahrt von der Autobahn irgendwie getroffen und waren da einfach irgendwie nur gestanden und er hat mir irgendwie einen Kaffee mitgebracht und wir saßen da ewig im Auto, ich glaube Stunden. Im Endeffekt ging die Kommunikation so von innen nach außen und ich habe echt dafür gesorgt, dass ich das nicht alles alleine machen muss, weil es wäre einfach auch zu viel gewesen. Weil dann ging es ja auch schon los mit dem Organisieren, weißt du ja selber auch. Oder? Also
ja.
Es geht ja dann nicht nur um die Personen, die es betrifft. Also dann geht's los erstmal mit Bestatter und so.
Richtig, das muss ja alles auch so schnell gehen. Ne? Also das ist auch Wahnsinn. Also ich hätte mir da auch ein bisschen mehr Zeit gewünscht, aber es ist echt so, ne? hier, da anrufen, Termin machen, da 2 Tage später schon Beratungsgespräch. Dann geht's los mit dem ganzen Organisieren. Man ist noch gar nicht so, also man weiß gar nicht, wo einem der Kopf steht. Also bei mir war es so, man hat funktioniert. Also dann hat man gemacht und getan und alles eingereicht und abgegeben und hier und da. Aber es war so richtig angekommen ist es, glaube ich. Also mein Mann wurde ja eingeäschert, aber wir hatten vorher eine Verabschiedung am offenen Sarg. Und da ist es bei mir dann so angekommen. Und da ist auch so die erste, das hört sich jetzt vielleicht auch ganz komisch an, aber da ist so die erste Last von mir abgefallen, weil ich dann auch gesehen habe, okay, ja, es ist wirklich passiert, mein Mann liegt da im Sarg. Und dann konnte ich quasi weitermachen. Das hört sich jetzt total irgendwie so surreal an, aber es ist so, das ist auch das, was meine Bestatterin, also unsere Bestatterin auch gesagt hat, dass das bei einigen so ist, dass dann so eine große oder so eine erste Last von einem abfällt. So, das ist so der erste Schritt, den man gegangen ist. Und so richtig abgefallen ist es dann tatsächlich nach der Beerdigung. So, dass man, also ich bin ja auch jeden Schritt mit ihm zusammengegangen. Also wirklich dann noch, hab ich auf einen Sarg. Danach, wir hatten eine begleitete Einäscherung. Wusste gar nicht, dass es sowas gibt. Wo wir dabei waren, als der Sarg dann in den Ofen gefahren wurde. Also ich durfte dann das Zeichen geben, ne, dass der Ofen jetzt reingefahren wird und so.
Oh mein
und
Gott.
Wir waren, und ich habe ja auch die Urne aus der Kapelle getragen und die dann beigesetzt, also so runtergelassen. Ich weiß nicht, ob ich das schon erzählt habe, es war ja Freitag der 13. war ja unsere Beerdigung von meinem Mann. Und dann ist mir, die Bestatterin hat mir so ein bisschen geholfen, weil wir natürlich auch total überfordert. Die Urne war auch also richtig schwer. Ich weiß nicht, für diejenigen, die es nicht wissen, wenn man eingeäschert wird, dann ist quasi, hat man sein Geburtsgewicht. Also so schwer ist dann die Urne. Mein Mann war ein sehr großes und sehr schweres Baby. Dementsprechend schwer war auch die Urne, die ich dann über den halben Friedhof geschleppt habe.
Ist das wirklich so?
Ja, das ist wirklich so. Also man hat dann sein Geburtsgewicht wieder, wenn man eingeäschert wurde. Die Urne war wirklich sehr schwer. Also meine Tochter war auch ein großes, schweres Baby. Die kommt ganz nach ihrem Papa. Aber es war schon, wir mussten auch eine ordentliche Strecke gehen auf dem Friedhof. Und ich war nur im Gedanken, boah, stolper jetzt nicht und fall mit dieser Urne nicht hin.
Stell dir vor.
Es ist Freitag der 13. Aber dann ist uns beim Herablassen ist uns der Deckel aufgegangen von der Urne.
Oh Gott.
Und das war so. Also ist ja noch innen drin gesichert. Da ist ja jetzt nicht die Asche, die rausfliegt. Das ist ja noch in einer Kapsel. Ne? Das darfst du ja gar nicht in Deutschland auch keine Asche zu Hause haben. Das ist ja nochmal extra gesichert und hier mit Siegel und verblombt und so. Aber dann ist uns der Bestatterin und mir beim Runterlassen so der Deckel aufgegangen. Und ich dachte nur so, mein Mann hätte sich jetzt wieder so beömmelt, weil er mir gesagt hat, oh Caro, du bist so ein Trottel. Und da ist mir ernsthaft am Freitag, den 13. mir tollpatscht der Deckel von der Urne aufgegangen beim Herablassen. Ich weiß jetzt auch gar nicht, wie ich darauf gekommen bin, aber doch. Das ist halt so, da ist so die ganze Last von mir abgefallen. 7. September ist mein Mann verunfallt, ab 13. Oktober hatten wir die Beerdigung, also einen Monat später. Der ganze erste Monat, man ist da so in seiner Blase. Also es war wirklich, ich war in einer ganz anderen Welt. Also bin ich auch heute manchmal noch, aber es war echt so, ich habe zwar funktioniert, aber ich war in so einer ganz, also es war, ich kann das auch gar nicht beschreiben. Ich glaube, das können auch nur Leute verstehen, die da wirklich selbst mal drin waren, die das selbst erleben mussten. Man ist in so einer ganz eigenen Welt und hat plötzlich mit Dingen zu tun und muss sich um Dinge kümmern, Gespräche führen, Sachen zusammensuchen für Ämter und hier und da und alles Mögliche. Das nach der Beerdigung, was auch wiederum schade ist, weil man dann auch merkt, wie so die Anteilnahme, ja, also abebbt von außen, das habe ich auch ganz stark gemerkt. Zu Anfang, ne, ist es ganz, ganz groß und dann nach der Beerdigung denkst du, ja, ist jetzt beerdigt, jetzt ist sie wieder gut so ungefähr. Da können wir vielleicht auch nochmal eine andere Folge drüber sprechen oder irgendwo anders mal, sonst wird es hier ein bisschen viel heute. Mhm. Aber da, nach der Beerdigung ist also von mir persönlich eine große Last abgefallen, weil ich wusste, ich bin den letzten Weg mit ihm gegangen und es ist alles, was ich jetzt noch tun konnte. Ich habe alles gemacht, natürlich Grabpflege und sowas, alles nur noch im Nachhinein, aber ich habe alles gemacht, was ich tun konnte, weil mein Mann ist jetzt beerdigt und so hart es klingt, aber danach war ich erleichtert, dass ich das alles geschafft hatte, weil das wirklich, also es zehrt an die Nerven, ne? Solche Gespräche, ganz viele, die auf dich zukommen, du stehst ja unfreiwillig auch im Mittelpunkt. Ich hatte schon, also ich war noch an dem Tag der Beerdigung, wie nervös und aufgeregt ich war, als Witwe da anzukommen und komplett in Schwarz. Ich hatte noch Jaceks große Sonnenbrille auf, so ein bisschen dramatisch vielleicht auch, aber also irgendwie im Moment habe ich das so gefühlt, weil das war so wirklich, man steht so unfreiwillig im Mittelpunkt und ganz vorne, man möchte mit 33 Jahren nicht ganz vorne bei einer Beerdigung in der ersten Reihe sitzen. Das will man nicht. Aber dann weißt du nämlich, wie eng das Verhältnis zu der Person war. Und das werde ich auch nie vergessen. Also das werde ich alles nie vergessen. Das sind solche Eindrücke auch und solche Gefühle und Erlebnisse, die haben mich komplett geprägt. Also komplett.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Also ich habe da auch einen totalen Respekt, dass du das alles gemacht hast und das entscheiden konntest und so. Ich konnte das ja alles gar nicht.
Ja, ich wollte ja sogar noch eine Rede halten auf der Beerdigung. Davon wurde mir ja abgeraten. Oh, ich wollte ja noch eine Rede schreiben und eine halten. Ich weiß auch nicht. Ich stehe dann so neben mir und kann so komplett frei darüber sprechen und wollte ja noch eine Trauerrede halten. Da meinten die Bestatterin und die Trauerrednerin, Hani, Carolina, lass doch mal lieber. Vielleicht nicht so eine gute Idee, ne? Ich so, wieso nicht hier? Und ich wollte noch was schreiben und ich kann das doch so gut. Und also es war schon gut, dass es nicht so war, dass ich es nicht gemacht habe, weil sonst wäre ich, glaube ich, hätte ich auch gar nicht so trauern können an dem Tag. Aber ich war da voll, ich war voll dabei. Also ich wollte es dann organisieren und schön machen und hier und hatte genaue Vorstellungen, wie was auszusehen hat. Vielleicht auch ein bisschen verbissen. Vielleicht war das auch meine Art, meine Trauer so zu verarbeiten oder mit diesem Verlust umzugehen, dass ich das dann auch so machen wollte mit den weißen Blütenblättern und den Kerzen. Und genau da muss die Urne stehen und ich will den Kranz um die Urne haben. Und ich bin dann schon sehr, ich glaube, war dann so meine Art, das irgendwie ja so zu verarbeiten.
Ich glaube, da gibt es wahrscheinlich so unterschiedliche Wege. Bei mir war es genau anders. Ich konnte zwar informieren noch, aber ich war danach komplett lost. Die Eltern und die Schwester, denke ich auch, zusammen, die haben sich dann um die Bestattung gekümmert. Ich war da völlig raus. Die haben mich immer wieder mal gefragt, wie möchtest du es so oder wie würdest du wollen? Und ich habe dann immer, ja, so oder so. Was uns allen klar war, ist, dass er quasi am Friedwald beerdigt wird, also dass er auch verbrannt wird und dass er dann mit so einer ökologischen Urne, nenne ich es jetzt mal, quasi dann an diesem Baum begraben wird. Das heißt, wir haben im Vorfeld ein paar Tage nach seinem Tod, dann sind wir dorthin gefahren, haben gemeinsam den Baum ausgesucht. Da war er natürlich schon vorne mit dabei und wollte da für ihn den sonnigsten, schönsten Platz haben. Aber alles, was danach mit Bestattung, das hat ja dann alles auch ewig gedauert. Ja, einen Monat später circa war die Beerdigung bei uns auch erst, weil da irgendwie, weil es hieß, im Krematorium ist irgendwie, also es klingt jetzt total blöd, aber es ist so viel los, der konnte nicht früher eingeäschert werden. Aber ich war da auch vor Ort nicht dabei. Ich glaube, auch seine Eltern waren da nicht dabei. Also in dem Moment, wo er eingeäschert wurde.
Ja, ja. Ich wusste auch nicht, dass es sowas gibt. Das wurde uns angeboten. Da dachte ich so, ja klar, mache ich.
Ich war wirklich on fire, als es nach seiner Diagnose und dass mir klar war, dass wir ihn da retten. Und da war ich total am Ball und war irgendwie an vorderster Front. Aber als er dann gestorben war, ich kann das irgendwie, klar war mir das wichtig, wie, und mir war wichtig, dass er dann den Friedwald und den Baum und so, die hatten das aber auch, ich will jetzt nicht sagen an sich gerissen, aber es war irgendwie so klar, dass die das machen, und mir war es ehrlich gesagt auch recht. Ja, so im Nachhinein denke ich mir jetzt auch, ich hätte ein paar Schritte noch mehr mit ihm gehen können. Ich konnte nicht mal die Urne halten. Ich finde es so toll, dass du das gemacht hast, aber die haben mich gefragt, die haben gesagt, Melina, magst du die Urne tragen bei der Beerdigung? Ich konnte es nicht. Es ging nicht.
Aber das ist auch okay. Ja, man muss das auch nicht können.
Ich hatte total Angst, dass ich die umschmeiße und dass ich dann seinem letzten Schritt nicht würdig bin. Und dass, also ich weiß auch, dass seine Mutter hat nur ein paar, die haben mich auch gefragt, ob ich ein paar Sachen sagen möchte. Und ich so, ich kann nicht. Ich bin froh, dass ich da bin, dass ich schaffe, da zu sein. Und was im Nachhinein sehr interessant ist, ich habe neulich, ich weiß nicht mehr in welchem Zusammenhang, das ist jetzt erst vor ein paar Tagen gewesen, da habe ich ein Foto gesehen von Holger, von seiner letzten Geburtstagsparty, die war ja nur ein paar Tage, also sein 41. Geburtstag war ein paar Tage vor seinem Tod. Und da bin ich durch einen blöden Zufall bei WhatsApp auf eine falsche Gruppe, irgendwie doof. Und bin dann irgendwie auf diese Gruppe und da war dieses Foto, da war ein Foto von ihm und seinen paar Freunden. Und ich bin auch so erschrocken, weil ich komplett die Phase, wie er ausgesehen hat, am Ende verdrängt habe. Also wenn ich an Holger denke oder von ihm träume oder irgendwie Geschichten erzähle oder irgendwas auch immer, habe ich ihn nicht ein einziges Mal so vor Augen, wie er aussah in den letzten Monaten, weil irgendwie, ich glaube, das ist auch Teil von diesem ganzen Prozess. Den Teil habe ich irgendwie nicht verdrängt, aber den habe ich vergessen. Aber für mich existiert er so nicht. Also auch die Person auf dem Foto ist nicht er.
Ja.
Und vielleicht hat das auch irgendwie so ein bisschen damit zu tun. Also ich habe da schon ein paar Wochen fehlen bei mir da auch so ein bisschen. Also jetzt will ich nicht sagen, dass ich das ausgeblendet habe komplett. Ich war schon da, aber so richtig wenn ich jetzt von meiner Vergangenheit spreche, blende ich den Teil aus.
Kann ich nachvollziehen.
Aber ja, ich glaube, dass der Umgang damit total unterschiedlich ist, so wie auch der Umgang, wie man mit so einer Nachricht umgeht. Ich finde es schon krass. Also wir haben zwar zwei unterschiedliche Geschichten, aber wie unterschiedlich man damit dann auch umgehen kann, ne? Und dass das alles ja in Ordnung ist.
Da geht jeder seinen eigenen Weg und jeder gibt das und jeder macht das, was er kann und was er möchte. Und es gibt ganz, ganz viele verschiedene Wege und jeder Weg ist richtig. Das ist ja wie in der Trauer, das sage ich auch immer so gerne. Es gibt kein richtig und kein falsch. Ich bin jemand, ich rede ganz viel darüber, weil ich vielleicht das auch brauche, weil ich darüber reden muss und immer wieder und keine Ahnung und mit anderen Betroffenen und möchte Mut machen. Und andere sind so, die reden gar nicht öffentlich, also vor allem nicht öffentlich, aber die reden gar nicht so darüber oder die sind sehr emotional, die weinen ganz viel, weil sie es rauslassen müssen. Und das ist doch total in Ordnung. Also das finde ich auch immer ganz, ganz wichtig. Und ich weiß, dass du das auch so siehst und das möchte ich auch immer betonen hier in dem Podcast. Wir erzählen so unsere persönliche Geschichte, wie wir damit umgegangen sind. Aber das soll nicht heißen, dass das alle anderen auch so machen müssen. Jeder soll da unbedingt seinen eigenen Weg finden, seinen eigenen Umgang. Und wir freuen uns natürlich, wenn wir immer ein paar Tipps mitgeben können, wie auch heute mit dem Umgang, dass man sich da zwei Sprecherinnen an die Seite holt, die einen da unterstützen, wenn man Hilfe braucht oder sowas. Daran habe ich zum Beispiel auch gar nicht so gedacht. Ich hatte zwar meine Schwester, die dann die Familie informiert hat, aber das finde ich halt ganz toll. Genau, es ist super wichtig, dass man da seinen eigenen Weg findet und bei sich bleibt, weil das ist einfach ein prägendes Erlebnis im negativen Sinne. Es verändert einen total. Also es reißt einen ja den Boden unter den Füßen weg, wenn sowas jungen Menschen passiert, egal ob plötzlich oder mit Krankheit. Ich finde, sowas ist immer plötzlich und sowas ist auch nichts, wo man sagen kann. Man sagt ja immer so schön, alle Dinge oder alles passiert aus einem bestimmten Grund. Nein, sowas nicht. Sowas passiert nicht aus einem bestimmten Grund. Sowas ist einfach nur falsch. Falsch und blöd ist es, dass sowas passiert und man soll da, ja, man muss einfach seinen Weg finden, um mit diesem Schmerz zurechtzukommen. Das klingt jetzt auch wieder ein bisschen hart, aber es wird uns für den Rest unseres Lebens begleiten. Ich glaube auch nicht, dass man irgendwann drüber hinweg ist oder dass man das verarbeitet hat. Ich glaube, man findet einen Weg damit, irgendwann damit umzugehen, mit diesem Schmerz. Es gibt ja auch so schöne Beispiele, dass man sein Leben um die Trauer herumbaut und so ist es auch. Die Trauer wird nicht kleiner, Sie bleibt immer gleich groß, aber man baut halt sein neues, anderes Leben drumherum und hat natürlich dann wieder andere Punkte, andere, vielleicht auch neue Ziele, die man jetzt verfolgt. Aber es ist ganz, ganz wichtig, immer bei sich zu bleiben und seinen Weg zu finden und sich da auch auf jeden Fall auch Hilfe zu suchen, wenn man die Hilfe braucht. Auch das habe ich auch. Ne? Trauerbegleitung habe ich ausprobiert, war nicht so meins. Therapie bin ich seit Februar 24, mache ich auch weiterhin, weil ich merke, das hilft mir und das ist auch total okay. Niemand sollte durch sowas alleine durchgehen, weil das ist ganz, ganz schwierig. Also es ist wirklich, ja, das ist ja ein Leben von heute auf morgen weggebrochen. Ein junges Leben und eine junge Familie auseinandergebrochen. Das ist schwierig und das braucht auch Zeit. Und das darf auch jeder dann so umgehen damit, wie er möchte.
Das stimmt. Und egal, ob ihr jetzt in so einer Situation seid, wie jetzt bei mir, dass es quasi absehbar war und dass da eine Krankheit davor stand, oder wie bei dir, dass da ein Unfall war, sucht euch auf jeden Fall. Es gibt in jeder Phase gibt es Hilfe. In unserem Fall gab es zum Beispiel vorher schon so psychoonkologische Beratungen im Krankenhaus. Also ich habe das selbst nicht in Anspruch genommen, aber ich glaube, es ist sehr wertvoll, sowas in Anspruch zu nehmen. Die können einem da schon helfen. Denkt aber auch dran, denkt an euch. Also ich habe schon das Gefühl gehabt, dass ich mich selber sehr viel vergessen habe in diesen 6 Monaten, wo er noch am Leben war, in dieser Krankheitsphase, dass ich gerade am Anfang sehr viel versucht habe, irgendwie andere zu informieren und an andere gedacht habe. Also lernt da auch Grenzen zu setzen. Ich habe das festgestellt, als ich diese beiden Personen definiert habe für mich, dass das mir wahnsinnig geholfen hat. Und ich habe dann auch mir manchmal so Standardsätze überlegt, sowas wie: Es gibt gerade keine Neuigkeiten, ich melde mich bei euch, wenn es dann soweit ist, oder Freundin XY meldet sich dann bei euch, wenn es soweit ist. Bitte, ich brauche auch keine medizinischen Tipps. Also ich hatte immer was mit bitte keine medizinischen Tipps, wir sind wirklich gerade an allem dran. Also es gibt so ein paar Standards, die man dann immer wieder, auch wenn man sich vielleicht selber doof vorkommt, weil man das so copy-paste manchmal rein, aber ich habe das auch gemacht, weil du musst dich da selber schützen. Das bisschen Zeit und Kraft, was du da irgendwie hast, das musst du wirklich schützen, sonst gehst du ja selber kaputt. Okay, was ich damit sagen wollte, war, ihr müsst das nicht alleine tragen. Es gibt immer Wege, eure Kommunikation zu erleichtern und ihr dürft auf jeden Fall Grenzen setzen. Und damit verabschieden wir uns für heute. Denkt dran, Mama bleibt. Und wenn ihr Lust habt, abonniert den Podcast oder teilt die Folge mit Menschen, die gerade in einer ähnlichen Situation sind. Bis nächste Woche. Tschüss.
Tschüss.